SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Reime, Beats und fette Bässe. Warum ist Hip-Hop so erfolgreich? Am Mikrofon ist Norbert Langen. Es ist für viele eine historische Zäsur. Im vergangenen Jahr hatten Hip-Hop und R&B in den USA zum ersten Mal die meisten Hörer und haben damit Rock als beliebtesten Musikstil abgelöst. Während Rock-Dinosaurier wie U2 oder Metallica zwar noch die Stadien füllen, musikalisch aber kaum Impulse setzen, ist Hip-Hop ständig in Bewegung. Junge, hauptsächlich schwarze Künstler wie Kendrick Lamar, Drake oder Beyoncé begeistern ihre Fans weltweit und gelten als die neue Pop-Avantgarde. Sampler statt E-Gitarre, Kopfnicken statt Headbangen. Ist die Ära des Rock tatsächlich vorbei? Was macht ausgerechnet Hip-Hop als globales Phänomen so populär? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Zu Gast ist der Journalist und ehemalige Labelbetreiber Markus Steiger, die Sozialwissenschaftlerin Gabriele Roman und Markus S. Kleiner. Er ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Hochschule der populären Künste Berlin. Herr Kleiner, hat Hip-Hop die Rockmusik tatsächlich vom Thron gestoßen?
Ja, wenn die Medien das sagen, muss das wohl stimmen. Ich glaube, dass die Rockmusik unglaublich ängstlich geworden ist. Diejenigen, die sich um Rockmusik kümmern, man will das machen, was man schon seit Jahrzehnten gemacht hat, weil es vermeintlich sicher ist und Erfolg bringt. Und das schadet halt den jungen Bands. Das macht auch den jungen Leuten überhaupt keinen Bock mehr, Rock zu machen oder Rock zu hören. Und Hip-Hop ist immer für mich eine sehr mutige Musik gewesen, die sehr viel ausprobiert hat, die auf Ansage gegangen ist, die auch durchaus provokativ versucht hat, Genregrenzen zu überschreiten. Und insofern ist Hip-Hop viel, viel innovativer und viel spannungsreicher als die Rockmusik in den letzten 20 Jahren leider ist. Und insofern hat Hip-Hop im Moment oder auch Rap, natürlich, da muss man auch differenzieren, die Vorhand und ist erfolgreicher und mutiger.
Wir beziehen uns ja vor allem auf die Zahlen der Nielsen-Verbraucherstudie und die bezieht sich wiederum auf die USA. Gilt das denn auch für Deutschland?
Hip-Hop in Deutschland ist sehr erfolgreich. Immer wenn ich mit jungen Leuten zusammenarbeite, nicht nur an der Hochschule der populären Künste, auch an der Pop-Akademie, ist es Techno und Hip-Hop. Das sind die beiden Musikgenre, in denen die Leute groß geworden sind, die sie feiern, die sie immer noch stark hören und die Musik, in die sie hinein wollen. Rock, Punk, Metal, das sind überhaupt keine Genre mehr, die junge Leute, mit denen ich zusammenarbeite, interessiere. Und deshalb sage ich erstmal, dass natürlich diese Verschiebung zwischen Techno und Hip-Hop, man darf dann natürlich das Trap-Universum nicht vergessen, was ja auch noch vermittelt zwischen beiden, etwas ist, was angesagt ist, extrem angesagt ist und deshalb auch erfolgreich ist.
Herr Steiger, Ende der 1990er Jahre haben Sie in Berlin Ihr Label Royal Bunker gegründet.
Royal Bunker.
Royal Bunker, okay. Bekannte deutsche Rapper wie Sido oder Kool Savage haben dort erste Platten veröffentlicht. War der heutige Boom von Hip-Hop denn damals eigentlich schon abzusehen?
In der Breite in Sachen Populärkultur und von den Verkaufszahlen her war das, glaube ich, nicht unbedingt abzusehen. Also ich meine, wir haben ja angefangen wirklich in der Zeit, wo ich in der Hardenbergstraße ein Buch kaufen wollte, das heißt Rap Attack, das ist so quasi die Bibel des New Yorker Beginns, der Rap-Kultur oder Hip-Hop-Kultur, und ich musste der Frau wirklich buchstabieren, wie man Rap schreibt, weil sie das nicht kannte. Und ich meine, das kann man sich ja heute überhaupt nicht vorstellen. Also man hat sich ja seine Informationen dann wirklich auch zusammengesucht, hat sich dann so Fantasieuniformen zusammengebastelt, das ist in der Zwischenzeit dann irgendwann mal in so einem Hip-Hop-Universum aufgegangen. Da konnte man sich halt seine Hip-Hop-Utensilien zusammensuchen und heute ist Rap und Hip-Hop eben ein Bestandteil von ganz vielem in Sachen Jugendkultur und halt eben auch marktwirtschaftlich sehr erfolgreich.
Aber passt Hip-Hop einfach besser in unsere Gegenwart?
Eine Sache, ich weiß nicht, Herr Kleiner, der hat wahrscheinlich auch mit Leuten aus dem urbanen Umfeld zu tun. Ich glaube, dass Rock auf dem Land, könnte ich mir vorstellen, immer noch einigermaßen populär ist und dass auch dort noch so eine Art Lebensgefühl vermittelt. Ich glaube, dass die Zugangsbeschränkungen zu Hip-Hop tatsächlich sehr gering sind im Endeffekt. Das ist Beats und Rhymes, das kann halt einfach jeder machen. Das war das Sympathische an Rap immer, dass man halt eben sich im Endeffekt nur zwei Plattenspieler kaufen musste und diese Sampling-Technik ist ja, man muss nicht mehr selber ein Instrument spielen können, man stöpselt sich sein Beat irgendwie zusammen aus Sachen, die es schon gibt und dann rappt man darüber. Und das ist natürlich eine unglaublich bestechende Grundformel. Die kann man natürlich auch überall auf der Welt einsetzen. Jeder, der einigermaßen trommeln kann und der andere, der darüber oder die andere, die darüber sprechen kann, rhythmisch, interessant, dann hat man eigentlich einen Rap-Song. Ne?
Gabriele Roman, Sie leiten das Archiv der Jugendkulturen in Berlin und beobachten seit Jahren auch den Musikgeschmack von Jugendlichen. Ist Hip-Hop unter Jugendlichen oder jungen Leuten so etwas wie der neue Rock'n'Roll, also die tonangebende Kultur?
Ja, also wir beobachten schon, und das merken wir auch über unsere Workshop-Tätigkeiten, wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum mit unseren Bildungsangeboten unterwegs und bieten eben ja auch Rap, Graffiti und so weiter, Workshops, auch Tanzworkshops und aber auch zu Punk und Rock und allen möglichen anderen Themen, zu Techno an und bekommen ganz gut mit, was die Jugendlichen präferieren, weil wir die auch immer befragen, bevor wir mit denen Workshops machen, nach Erst-, Zweit-, Drittwunsch und die sich dann entscheiden und dadurch kriegen wir immer ein ganz gutes Bild, tatsächlich so ganz nebenher, das ist natürlich keine empirisch fundierte Studie, aber wir kriegen einen Eindruck, was die Jugendlichen wollen. Und das unterscheidet sich natürlich teilweise im Stadt-Land-Bereich, aber teilweise ist es nicht nur so, dass auf dem Land mehr der Rockzugang da ist und in der Stadt vielleicht dann mehr Hip-Hop, Techno angesagt sind, sondern manchmal sind wir auch überrascht, in welchen Städten dann es auch sehr rockig auch noch zugeht.
Ein Beispiel?
Ich würde schon sagen, also beim Punk merkt man immer wieder Wellenbewegung. Das geht immer wieder mal ein bisschen zurück, aber in den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass auch Hardcore wieder ein bisschen mehr präsenter wurde. Das kann man natürlich nicht vergleichen jetzt rein zahlenmäßig mit dem Hip-Hop. Ne? Also Hip-Hop ist schon die Nummer eins. Das hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass Hip-Hop ja verschiedene Elemente hat, wie das ja auch aufgeteilt auf verschiedene Workshops anbieten und Graffiti nach wie vor eine große Faszination hat für Jugendliche, aber eben halt auch Rap und das hat sicherlich viele Gründe, ne? Von den Ursprüngen, Entwicklung, Ausdifferenzierung. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, Trap und diverse andere Crossover-Styles, die dazugekommen sind, wo viel Bewegung, also auch in der Gesamtkultur Hip-Hop, nenne ich es mal vorsichtig, drin sind. Und grundsätzlich gibt es dadurch natürlich ganz viele verschiedene Arten von Angeboten für Jugendliche, die dann auch gerne annehmen. Und da ist der Rock ein bisschen einseitiger insgesamt. Ich möchte auch gleich was zu dieser Studie aus den USA sagen. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich habe auch hier nochmal jetzt geguckt nach den Chartslisten. Ne? Das wird ja in Deutschland auch erhoben, ne? Von der deutschen Musikindustrie. Und wenn man sich da die Chartslisten, sowohl Alben als auch Singles, sowohl einmal bezogen auf den Hip-Hop, ich habe jetzt mal so nach den Top 20 geguckt, aber auch eben natürlich vergleiche jetzt mal die Hip-Hop-Charts gegenüber den allgemeinen, dann sieht man nämlich doch auf der deutschen Liste sehr, sehr viele Rocktitel und auch Tote Hosen und Ed Sheeran und so weiter. Also da würde ich für Deutschland nicht mal unbedingt sagen, dass Hip-Hop da wirklich die Nummer eins ist. Und rein quantitativ auch gesehen sind Schlager unter Deutschen am meisten beliebt.
Herr Kleiner, bei den diesjährigen Grammy Awards ging keiner der renommierten Preise, bestes Album, bester Interpret, an einen Rock-Act. Was macht denn die Rockmusik falsch?
Ja, ich glaube, dass erstmal Preisverleihungen oder auch Preise, Musikpreise nicht der Maßstab für Qualität sind, sondern irgendwann organisiert man sich am Zeitgeist, am Markt und das heißt nicht, dass da die besten Bands des Jahres gekürt werden. Die Rockmusik ist einfach unglaublich feige geworden. Wenn man sich die Magazine anschaut, Rolling Stone hat sich ja selbst schon vor Jahrzehnten beerdigt. Wenn man sich Visions anschaut und die ganzen Magazine anschaut, welche Bands gefeiert, welche besprochen werden, welche als herausragende neue Acts betrachtet werden, dann ist das einfach ein sehr starker Stillstand, der nicht mehr an der Musik arbeitet, sondern ein Image des Rockstars, des männlichen, weißen Rockstars, weil man ja auch die Mittelschicht adressiert, vor allem dort findet und keine Bewegung reinbringt. Man erzählt die gleichen Geschichten, die Musik ist relativ ähnlich, es passiert musikalisch im Metal-Bereich noch am meisten, wie ich das wahrnehme zumindest, aber im Mainstream-Rock-Bereich ist eigentlich pure Langeweile, purer Unmut und man weiß gar nicht, was soll man machen. Das ist so auf der Ebene der Plattenlabels, wie ich das sehe, so, weil man nicht mehr mutig ist, auch Bands mal, die vielleicht aus dem Schema rausfallen zu sein. Deshalb ist ja auch die deutschsprachige Popmusik so erfolgreich. Oder man sagt jungen Musikern in Deutschland, um Gottes Willen, sing nicht Englisch, bitte sing auf Deutsch, das ist die Zeit, sonst wirst du keinen Erfolg haben. So ein Phänomen wie Joris etwa, der ja aus einer Indie-Rock-Band kam, Oakfield hießen die, hat gesagt, hör mal, ihr klingt irgendwie so wie Coldplay, Radiohead, da werdet ihr nie was mit. Lasst das mal lieber sein, sing mal auf Deutsch und dann kam der große Erfolg. Also es sind sehr viele Normen, die festgelegt werden, eben nicht von den Bands selber, sondern einerseits von der Musikindustrie, andererseits von den Journalisten, vom Zeitgeist, die der Musik nicht den Raum geben, sich entwickeln zu können. Und dann hat man so kleine, Sie haben ja gerade Punk angesprochen, naja, vor 2 Jahren gab es dann wieder den Deutsch-Punk-Hype, Pisse, Karies, Gewalt. Oh, toll, jetzt wieder politisches Bewusstsein und diese wilden jungen Leute und gerade Pisse wurde so gehypt. Und
das sind alles Bandnamen, ne?
Bandnamen, das sind alles Bandnamen, genau. Aber die sind dann sofort wieder verschwunden. Das war dann mal, ah, guck mal, wir haben doch hier was. Ah, guck mal, Punk gibt's noch. Und dann gibt's wieder Hardcore. Und dann, ah, hier, guck mal, Metal und so. Aber das ist nicht mehr signifikant für die Musik, für die Entwicklung von Musik. Das heißt also, mangelnder Mut und sozusagen so ein Klima, was entsteht, wie Rock zu klingen hat, was Rock zu sein hat, was Punk zu sein hat, was eben auch deutschsprachige, erfolgreiche deutschsprachige Musik zu sein hat. Und natürlich nicht zu vergessen, das ganze Castingshow-Universum, was Musik tötet. Jede Castingshow tötet Musik und tötet die Leidenschaft von jungen Leuten an Musik, weil man formatiert wird wie so ein Roboter, wie man dann auf dem Markt sich zu präsentieren und zu performen hat. Das sind sozusagen Entwicklungsprobleme, die ich sehe in den letzten Jahren, warum sich gerade, ich meine, bin selber im Rock'n'Roll groß geworden, ich Psychobilly und Rockabilly, das war meine Jugendkultur, mit denen ich in den 80ern groß geworden bin. Da hatte das sozusagen auch noch die Musik aneignen und das Leben, das Feiern von Musik, auch der Zugang zu Musik und so weiter, hat einen anderen Background, den ich heute einfach nicht mehr sehe und aber auch nicht mehr auf der Interessenlage von jungen Leuten, die sagen, hey klar, so ein Rocksong ist auch cool, habe ich auch immer in der Spotify-Playlist und so. Ja, AC/DC geht immer, wenn ich 15 Bier drin habe. Aber eine wirkliche Begeisterung für die Musik als Musik, wirkliche Leidenschaft für ein Genre und auch mal zu sagen, hey, ich bin Künstler und fuck the system, ich probiere einfach aus, worauf ich Bock habe, das ist kaum noch möglich.
Und das sehen Sie im Hip-Hop?
Ja, weil das sehe ich.
Das wäre die Frage, ne?
Muss ich jetzt,
da gibt es ja auch die Größen.
Also muss ich jetzt ehrlich sagen, ich sehe diesen Mut jetzt in der Hip-Hop-Kultur überhaupt nicht. Also das ist alles wahnsinnig formatiert und wenn ich mir die Playlisten irgendwie angucke oder wenn ich mir jetzt irgendwie in Frankreich umgucke, also dann höre ich irgendwie 100 Mal denselben Song mit denselben Sounds, mit denselben Ansprechhaltungen, nur von verschiedenen Gesichtern vorgetragen und das Gleiche sehe ich dann hier auch teilweise in Deutschland, in der deutschen Musikszene.
Was ich meinte am Anfang war, die Bereitschaft, sich auf andere Genres einzulassen und die Genregrenzen zu überschreiten. Das meinte ich sozusagen mit dem Mut dabei, den ich beim Hip-Hop immer gesehen habe in den letzten Jahrzehnten, dass natürlich dann eine große Standardisierung stattfindet und das natürlich auch sehr viel einfach sich gleich anhört oder ein gleiches Gewand hat. Da würde ich völlig zustimmen. Ich würde, wenn wir eine Band nennen wollen, die ich ganz großartig fand und die was für mich unterbrochen und nach vorne gebracht hat im deutschen Hip-Hop, wäre KIZ. Also Hahnenkampf ist eine Platte, die ich nach wie vor herausragend finde. Und da ist einfach was passiert, was Haltung hatte, was anders war in der Zeit, was mutig war. Und KIZ hat sich dann auch in die eigene Belanglosigkeit getrieben. Aber da gab es immer wieder schon auch Bands, gerade im deutschen Hip-Hop und Rap, die was angestoßen, was verändert haben, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe.
Das sind ja irgendwie dann auch immer so Konjunkturzyklen. Also KIZ war ja die Antwort auf diese jahrelange Fortsetzung von Stereotypen, Gangster-Rap, wir stehen jetzt in der Ecke, haben überhaupt keinen Spaß mehr, nehmen alles irgendwie bierernst und haben auch überhaupt keine Selbstironie und dann kam KIZ, hat genau das Gegenteil gebracht. Im Gefolge dann die ganzen Apologeten, die danach gefolgt sind. Und dann hat sich das Blatt wieder gewendet und diese Zyklen setzen sich ja dann irgendwie so fort. Ja, dann ist irgendwann mal Conscious Rap wieder, also der etwas bewusstere Rap wieder en vogue und dann geht es wieder ganz zurück in die Asozialität und so weiter und so fort.
E-Pop macht vielleicht, das könnte man ja auch überlegen, eine ähnliche Entwicklung durch wie der Rock. Also der Rock ist ja ein bisschen älter und hat ja auch in früheren Jahrzehnten angefangen zu experimentieren, ne, mit allen möglichen anderen, ne, Crossover-Styles. Und da ist halt eben auch schon vieles durch von dem, was es sozusagen zurzeit gibt. Und Hip-Hop hat da sozusagen noch ein paar mehr Möglichkeiten.
Mit was experimentiert denn der Hip-Hop eigentlich so? Also da könnte man jetzt vielleicht auch denken an so Effekte wie Autotune. Also das ist ja ein Effekt, mit dem man die Tonhöhe einer Stimme eben verändern kann, nach Belieben. So ein ganz spezieller Effekt, den, wenn man ihn einmal kennt, auf jeden Fall immer wieder hört in verschiedensten Stücken. Da muss man ja festhalten, Hip-Hop hat sich diesen Effekt eben zu eigen gemacht, angeeignet. Im Rock findet man den selten. Ist Hip-Hop einfach technikaffiner heutzutage, experimentierfreudiger?
Also da muss ich wirklich sagen, da kenne ich mich im Rock nicht so wahnsinnig gut aus. Ich meine, Autotune gibt es jetzt auch schon 5 oder 6 Jahre. Dann gab es ja einen großen Song, der hieß The Death of Autotune. Da wurde dieser Effekt irgendwie also wirklich in Grund und Boden verdammt. Und dann irgendwann mal, und das war das Besondere, dass sich eigentlich tendenziell Leute, die härtere Texte gemacht haben, also die wirklich so Straßenrap-Texte gemacht haben, sich diesen pop-technischen Effekt dann angeeignet haben. Das war irgendwie das Besondere und das ist jetzt hier halt eben Gangster-Rap-Alben komplett mit diesem...
Ganze Alben eigentlich durchweg, teilweise auch, ne?
...gestaltet wurden. Das war dann ein bisschen das Interessante. Wie gesagt, ich kann es beim Rock überhaupt nicht beurteilen, was man da jetzt noch ausprobieren könnte, welchen Effekt man machen könnte.
Na, dann fragen wir Herr Kleiner.
Ich würde ja immer sagen, das ist ja das auch immer eine Frage des Talents. Also eigentlich im Endeffekt sind alle Geschichten schon erzählt worden, alle technischen Möglichkeiten sind ausgereizt worden und trotzdem kommt immer mal wieder einer um die Ecke oder eine um die Ecke und macht irgendwas ganz Neues, ganz Außergewöhnliches und macht aus diesen Beats und Rhymes wieder etwas ganz Besonderes. Wow, Wahnsinn. Und ich glaube, das Gleiche kann man auch mit einer Gitarre machen, oder?
Aber so relativ ist es doch nicht, Herr Kleiner, oder? Das kann man doch bestimmt auch benennen.
Also ich finde, Hip-Hop ist ja sehr, sehr stark produktionsgetrieben. Natürlich ist auch Mainstream-Pop und Rockmusik produktionsgetrieben, aber wir haben zum Beispiel in der Rockmusik das Verschwinden des Solos. Es gibt kaum noch Bands, die wirklich sagen, hey, ein Solo gehört zum Rocksong. Und das ist jetzt vielleicht so ein alte Männer-Ding. Ich bin 44 und ich bin natürlich, will Solos hören und ich feiere die Guitar Heroes. Und weil ich selber total versagt habe am Kontrabass. Aber das ist für mich wichtig und da sieht man, okay, das Solo verschwindet. Warum verschwindet das Solo? Das war ein wesentlicher Bestandteil in der Rockmusik. Warum werden Rocksongs kürzer? Das ist ja auch so, und das ist gerade das Streaming-Universum, was uns das nahegebracht hat. Songs müssen kürzer werden, weil junge Leute leben von der Skip-Mentalität. Die hören die Songs nicht zu Ende. Ein Song, der 3,5 Minuten dauert, der ist irgendwie nervig, ja? Der stresst mich. Ich will den nächsten Song hören und so weiter. Und so werden Songs kürzer. Ein Solo in einem 2,30-Stück funktioniert nicht. Und das ist sozusagen etwas, wo man sehen kann, okay, man limitiert erstmal musikalische Ausdrucksmöglichkeiten, dass man die Welt nicht neu erfinden muss musikalisch. Und das ist auch mit der Popmusik, also mit dem, was die Popmusik musikalisch an Rahmen bietet, ob das nun im Hip-Hop, im Metal, im Mainstream-Pop ist, das ist egal, dass man da nicht die Welt unendlich dehnen kann, das ist ja völlig in Ordnung, aber man kann es immer wieder originell machen, man kann wieder einen neuen Mix machen, der wieder Frischling oder was anderes macht oder ein Zeitgeistthema anspricht. Aber ich finde, dass gerade die Ausdrucksformen, die musikalischen Ausdrucksformen so limitiert werden und angepasst werden an die Umgebungen, in denen man Musik hört, und das ist vor allem natürlich im Streaming-Kontext. Und dann verändert sich Musik als Musik, und je weniger musikalischen Raum sie hat, je weniger Zeit Musik einnehmen kann, desto weniger Experimente sind möglich.
Bei Rockbands muss man ja oft jahrelang warten, bis die ein neues Album rausbringen. Und das ist ja im Hip-Hop schon grundsätzlich auch strukturell anders. Da wird ja immer wieder kollaboriert. Es gibt irgendwie mal wieder eine neue Veröffentlichung zwischendurch. Feature nennt man das ja. Remixe gibt es dauernd. Es gibt damit ja dann auch ständig was zu posten, twittern oder teilen. Ist Hip-Hop einfach internetaffiner?
Ja, also Hip-Hop ist jünger und es lebt stark von der Vernetzung und auf das Aufeinanderbeziehen. Ne? Also und allein also die ganzen Battle-Contest-Kultur, die da auch eine Rolle spielt, die schafft natürlich
Battle,
auch...
Vielleicht kann man es nochmal kurz erklären.
Naja, das kann man wahrscheinlich besser.
Das kunstvolle Beleidigen eines imaginären oder auch realen Gegners oder einer Gegnerin.
Aha, also, okay. Genau.
Und da durchaus handfest.
Genau.
Und da sprechen wir bestimmt noch.
Da geht es ja sozusagen, wenn man so will, also freundlich formuliert, ums Networken. Ne? Also, dass man auf andere Bezug nimmt und die erwähnt und so weiter einbezieht oder halt direkt gegeneinander antritt. Auf jeden Fall hat Hip-Hop eine ganz große Unmittelbarkeit, also den Bezug zu den Menschen, die sich das anschauen oder dann auch mitmachen. Und auch das Vermitteln von, ne? Also im Prinzip kann es ja auch jeder machen. Ne? Also each one teach one und DIY-Aspekte, die im Hip-Hop eine große Rolle spielen. Und das geht natürlich auch an. Genau, also dass man sich das eben jederzeit sehr schnell aneignen kann. Das ist ja auch eine der Wurzeln des Hip-Hop. Das gibt es zwar im Rock zum Teil auch, aber ich glaube, dieses, das wirklich auch so rüberzubringen und auch die ganzen Mythen und Geschichten und so weiter, die es im Hip-Hop gibt, die das ja auch vermitteln, also das kommt dann auch so entsprechend bei jüngeren Generationen an und dann auch den Reiz aus, also selbst aktiv zu werden.
Also die Frage ist ja eigentlich, warum ist Rap so wahnsinnig erfolgreich? Und ich glaube, dass Rap als Zustandsbeschreibung dieser Gesellschaft eigentlich ganz gut funktioniert. Also man kann im Rap wahrscheinlich heute diese Realität, mit der sich junge Menschen irgendwie in diese Gesellschaft bewegen, ganz gut einfangen, oder die Leute schaffen das halt irgendwie, diesen Zeitgeist so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum das so wahnsinnig populär ist, und das kann Rock zurzeit vielleicht nicht leisten.
Rap wurde ja als CNN der Straße bezeichnet. Ja, ich weiß, das sind immer so Dinge. Okay, aber
sind immer diese Mühe.
Natürlich, aber da kann man ja dann trotzdem nochmal drauf zu sprechen kommen, auch gerade in Abgrenzung vielleicht zum Rock. Also ist Rock nicht vielleicht eher eine Angelegenheit, die fantasiert, auch von anderen Welten, Aufbruch,
das
Rebellion.
Macht Popmusik
und
doch immer.
Die, das macht Popmusik natürlich immer.
Und das macht Rap.
Aber
auch.
Vision?
Ja, wirklich. Ja, klar, natürlich. Die Vision sieht halt einfach anders aus. Ich würde jetzt mal wirklich sagen, also Rockmusik, okay, wenn ich in den Sonnenuntergang in der amerikanischen Prärie auf einem Muli oder so, dann bin ich ein Rocker. Gehen wir mal davon aus, die Mehrzahl der Menschheit wohnt jetzt in einem urbanen Raum, dann würde ich sagen, okay, dann ist Rap einfach ein urbaner Sound. Ja, und dann ist es vielleicht auch daraus erklärbar, warum es erfolgreich ist, weil es einfach die Lebensrealität von den Leuten darstellt. Und natürlich sind diese Projektionen, die Popmusik immer anbietet, die gibt es natürlich auch im Rap. Die bestehen dann halt dort aus einem Lamborghini, aus einer schlossähnlichen Anlage, die meine Heimstadt ist und im Kontrast zum Plattenbau am Hallischen Tor irgendwie gesetzt wird. Ja? Und da würde ich dann sagen, okay, das spiegelt natürlich auch eine gesellschaftliche Realität von heute wieder. Die Grundformel des Kapitalismus spiegelt sich in dieser Musik halt eben auch wieder, setz dich durch um jeden Preis mit allem, was du hast. Und wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, Jura zu studieren und Notar zu werden, um richtig krass einzusteigen im oberen Zehntel der Gesellschaft, dann nimm die Waffe und überfall den nächsten Späti. Hauptsache, du hast das bunte Papier.
Okay, für den Gangster-Rap gilt
für den Gangster-Rap,
aber für andere Richtungen
wird ja auch von Akademikern.
Gibt es noch andere Motivationen, wenn es jetzt hier so die deutsche Rapper-Szene anschaut, Rap von Suki und Co. Also da geht es ja auch darum, politische Botschaften zu vermitteln. Ne? Naja, das ist. Also die versteht sich ja auf jeden Fall als Teil der Hip-Hop-Szene und die versuchen ja schon sozusagen andere Inhalte voranzubringen. Also ich will nur sagen, es gibt unterschiedliche Motivationen, warum Leute, ne, also wie sie zum Rap gekommen sind und warum sie das machen. Und dann gibt es halt die eine Schiene mit Goldkettchen und dicken Autos und das Aufsteigen, also sich daran ja auch so stark am US-Gangster-Rap orientieren. Aber,
nee, aber wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, über die so das Leute, die in Masse gestreamt werden, die jetzt tatsächlich dem Rock den Rang abgelaufen haben, dann sind sie ja schon eher die Leute, die so einfach diesen Materialismus.
Gangster-Rap verkauft sich besser.
Genau, klar, diesen Materialismus nach vorne bringen. Also Suki und Co. haben jetzt nicht den Rock abgelöst.
Okay, nee. Ist das überschriftentauglich, also dass das Ghetto tatsächlich sozusagen stilbildend ist als Bildgeber, Ghetto als Bildgeber für den Hip-Hop?
Naja, ich meine, das ist natürlich die coolere Umwelt natürlich. Also,
faszinierend.
Naja, klar, es hat natürlich auch ein bisschen was von Anti-Establishment und auch ein bisschen was von sowas wie Rebellion, wobei ich das halt immer sehr kritisch sehe, da es nicht rebellisch ist eigentlich, sondern eigentlich sehr konformistisch ist halt auf der anderen Seite der Skala. Aber im Endeffekt werden ja keine anderen Lebensentwürfe, es wird kein anderer Solidarzusammenhang, also es wird
da haben wir die Visionen übrigens ganz nebenbei, die fehlen offensichtlich.
Die Visionen fehlen, ja, also meiner Meinung nach schon, auf jeden Fall.
Ja, ich finde das ganz interessant, also das, was in die Schulbücher gekommen ist, ganz schnell, war sowas wie Freundeskreis, ne? Aus dem Schoß der Kolchose und so weiter. Das war dann wirklich sozusagen die intellektuelle Variante.
In den 90ern.
In den 90ern, genau. Und das war aber mit Rock- und Pop-Texten oder Punk-Texten, die sind nicht in Schulbüchern. Aber es passierte dann ganz schnell, dass hier gibt es eine intellektuelle Durchdringung von Welt und dazu haben Popmusiker was zu sagen. Ach, komisch, die sind doch eigentlich nur dumm, besoffen auf Droge und wollen Sex. So. Und das auf der anderen Seite gibt es halt diesen Zugang, den Markus Steiger gerade beschrieben hat, also das Gangster-Rap-Universum. Natürlich ist das Ghetto einer der größten Sehnsuchtsorte. Hier in Deutschland sind wir aber nicht in Amerika. Das ist natürlich einfach ein kultureller Unterschied, den man sehen muss. Und ob nun das Märkische Viertel, ob Wedding und so weiter kommt, nur die Bronx ersetzen. Naja, und deshalb ist ja auch dieser ganze Battle zwischen Shock Music früher und Agro Berlin. Das sind
also die Protagonisten dieser Szene, mehr oder weniger.
Und das ist ein Medienthema und die Leute sehen ja auch ganz viele Filme. Die müssen nicht nur Scarface gesehen haben, du siehst ja jeden Gangsterfilm. Oder wenn du dir auch 4 Blocks anschaust, wird ja so ein bestimmtes Milieu so hingesetzt, ja Mensch, du hast keine andere Chance, du hast keine andere Wahl, also nimmst du die Dinge selbst in die Hand und diese Dinge heißen Kriminalität, eine eigene Gesellschaft aufzubauen, die gesellschaftlichen Regeln nicht akzeptiert und dann aber sozusagen ein Regelsystem aufbaut, an das man sich halten muss, sonst wird man rausgeschossen oder erschossen oder sonst was. Und das spiegelt sich dann auch in der Musik ganz stark wieder. Und das ist natürlich einerseits für die Menschen, die in diesem Milieus leben, das ist der Lebensalltag, ja, und dann spiegelt man das und dann nimmt man das so als Selbstermächtigungsthema, so, wenn man die Gesellschaft mich nicht will, dann mache ich es mir selbst. Und auf der anderen Seite ist das wie ein Kinofilm für diejenigen, die nicht dort leben und in diesem Milieus groß werden, man sagt, boah, spannend, boah, cool, toll, oh, das ist ja, als ob man einen Kinofilm schaut. Und das Musik wird dann zu einem Kinofilm und das Problem, was ich dabei sehe, das wäre der letzte Satz dazu, ist, dass wenn man über Gewalt, über Aussichtslosigkeit, Sozialabstieg und soziale Marginalisierung, all diese Themen spricht, dann muss man es aber auch so machen, dann aber auch als Musiker und Künstler, dass es eine Reflexion anbietet, zu mir zu sagen, okay, das ist vielleicht meine Position, aber die musst du differenzierter betrachten, weil wenn du sagst, hier, mich stresst einer, also hol ich Knarre raus und schieße ihn weg oder wenn ich kein Geld habe, dann überfalle ich halt was. Wenn das einfach so affirmativ stehen bleibt und man sagt, ja, die Leute machen schon was draus, dann ist das zu wenig und dann wird das sozusagen diese Haltung hochgradig problematisch und auch destruktiv.
Viele Gangster-Rapper klagen sich ja auch gerade darüber, dass es eben diese Ausgrenzungsmechanismen gibt gegen marginalisierte Gruppen, gegen Migranten und so weiter. Ich denke zum Beispiel an Eko Fresh mit Quotentürke von 2013. Aber andererseits steht so jemand wie Eko Fresh mit Bushido auf der Bühne und die bedienen ja gerade so ein Bild des Gangsters, des Ghetto-Jungen, die eben kriminell sind. Das ist doch ein Riesenwiderspruch, Frau Roman.
Naja, also die bedienen das halt und Rap ist ja auch ein Stück weit Entertainment, das muss man ja auch sehen, ne? Dass da ja auch Show gemacht wird und auch mit bestimmten Bildern gespielt wird, mit bestimmten Mythen und diese Rapper ja auch darauf aus sind, dass sie erfolgreich sind. Also da geht es also, glaube ich, nicht darum, da irgendwie die Realness wirklich ernsthaft zu transportieren. Ich denke aber bei den Jugendlichen, die das teilweise spannend finden, hat es schon etwas damit zu tun, also dass die, die auf Gangster-Rap stehen, also einerseits das vielleicht voyeuristisch wahrnehmen, aber auf der anderen Seite auch als eine Form von vermeintlicher Empowerment für sich sehen. Also dass man sich darüber ein Stück weit aufwerten kann, über dieses Gangster-Image. Auf einmal kriegt man Respekt von anderen und wird sozusagen vielleicht mehr zur Kenntnis genommen und mehr, also für dieses Auftreten, selbst wenn es ein gefürchtetes Auftreten ist, geschätzt von anderen.
Also ich würde da nochmal einhaken wollen, wo Herr Kleiner vorher so ein bisschen gelacht hat, so ja, ich weiß nicht, ob das hier die Bronx oder Compton ist. Natürlich gibt es immer wieder schlimmere Ghettos und noch schlimmere Zustände, aber natürlich gibt es hier auch ghettoisierte Lebensverhältnisse, wo man nicht so einfach nicht rauskommt. Also wenn du in Neukölln da aufwächst und dich für das Studium entscheidest und wirklich zum Studium dann durchbringst, dann hat man gegen einige Widerstände, sei es jetzt aus der Familie, aus dem Freundeskreis, also sei es aus dem täglichen Kaffeehausbesuche irgendwie doch einiges durchzustehen, um da wirklich rauszukommen. Also insofern ist das, was in Rap-Texten passiert oder in Rap-Videos auch passiert, durchaus auch eine korrekte Darstellung von Lebensverhältnissen, wie sie in Deutschland auftreten. Und klar hat es dann auch etwas von so filmische Elemente. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, Rap und Klassenkampf. Und Rap und Klassenkampf taugt nicht so unbedingt zusammen, weil Rap immer ganz gut ist in der Zustandsbeschreibung. Also ich finde, das, was in Rap-Videos dargestellt wird oder in Rap-Texten dargestellt wird, ist natürlich dramatisch überhöht, aber im Grunde passiert es da. Es ist ganz schlecht in der Analyse. Die Analyse, warum es diese Verhältnisse gibt, die wird nicht korrekt hergestellt. Meistens endet das dann irgendwie bei der Darstellung, irgendwelche moralisch verwerflichen Eliten oder Geheimbünde haben da ihre Finger mit im Spiel und deshalb geht es uns allen schlecht und das Geld kommt vom Satan und der Satan verführt uns alle zum schlechten Leben. Und die Lösungsvorschläge, die gemacht werden, die sind dann noch miserabler, weil die heißen einfach dann, glaub an Gott, glaub an dich und maximal irgendwie noch sorg für deine Familie, sorg für deine Gang und setz dich durch. Ja. Und da wäre es natürlich dann spannend, irgendwie erstens, wenn man die korrekte Analyse, okay, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, vielleicht sollte man die mal über den Haufen werfen. Und das Dritte, okay, wir organisieren uns und wir organisieren uns so, dass man jetzt nicht den anderen, der neben einem ist oder unter einem ist, auch noch irgendwie schlechter behandelt.
Herr Kleiner? Was ich dazu meinte, ist, dass Grunge war nicht Hamburger Schule. Wir haben einfach kulturelle Unterschiede, die wir haben. Und wir können die Verhältnisse in Amerika, in denen Gangster-Rap entstanden ist, nicht in Deutschland spiegeln, auch wenn wir Viertel haben, Milieus haben, die eben problematisch sind. Sondern worum es geht wäre, und was wäre spannend gewesen, auch beim deutschen Gangster-Rap, wenn man wirklich Zustandsbeschreibungen gemacht hätte, die ganz lokal wären, wo ich wirklich einen Einblick in eine lokale Region bekommen hätte. Wenn ich mir die Videos anschaue, wenn ich mir Shop Music, das ist Gangster und 187 Straßenbande anschaue und dann so Ironisierung wieder noch bei den Ostboys, das ist eine YouTube-Serie, ja, dann sehe ich immer das Gleiche. Ich sehe die gleichen Leute, ich sehe die gleichen Outfits, ich sehe die gleichen Gestus, ich sehe die gleichen Tiere. Das finde ich dann halt, da verspielt die Chance, wirklich einen Einblick zu geben in eine Situation, die man vielleicht sonst nicht so sieht, die man nicht in den Mainstream-Medien sieht, die man sonst nirgendwo sieht, sondern dass man wirklich sagt, hey, ich gebe dir einen Einblick, ich zeige dir meine Verhältnisse und versuche das über Musik, weil Musik ist natürlich viel unmittelbarer als ein Nachrichtensprecher oder jemand, der mich irgendwie belehren will. Das geht viel mehr in mich rein, das nehme ich sofort wahr. Ich gehe sofort in eine Interaktion mit einem tollen Video oder mit einem Song und man verspielt die Chance, weil man viel zu viel gleiche Symboliken, gleiche Haltung und dann ist auf einmal der Ort austauschbar. Dann ist doch Frankfurt, ob Nordweststadt oder ob wir dann im Märkischen Viertel oder sonst wo sind. Dann ist es letztlich alles gleich und man hat die gleiche Attitude und die gleichen Lyrics und die gleichen Haltungen und dann wird es für mich leider belanglos, weil ich möchte den wirklichen Einblick haben.
Frau Roman, ist es wirklich mit dem Hip-Hop so schlecht bestellt und der Zustandsbeschreibung, auch gerade der Bezug zu Orten, zu bestimmten Szenen, zu Lokalen?
Also ich denke, es gibt halt so bestimmte Vorstellungen, wenn Jugendliche anfangen, sich für Hip-Hop zu interessieren, dann gehen die ja mit so einem bestimmten Wissen, mit bestimmten Impulsen, was sie halt so mitnehmen, was sie natürlich auch von älteren Videos kennen oder von ihren lokalen Szenen, die sie vor Ort erleben. Also wenn Ältere, ne, an Jüngere auch das Wissen weitergeben. Und das ist halt sehr unterschiedlich bestellt, auch bei den Jugendlichen, das Wissen um die Geschichte zum Beispiel des Hip-Hop, die Entwicklung, ne, die Ausdifferenzierung, das ist halt oft gar nicht da, sondern wird halt irgendwie so mitgenommen, wie sie es halt eben konsumieren. Und da überwiegt natürlich das, was es mehrheitlich auch zu sehen gibt, also was dann vielleicht auch mitgenommen wird. Hip-Hop findet aber nicht nur in Berlin oder in Stuttgart oder in Hamburg statt. Also ich meine, vielleicht Rhein-Main müsste man auf jeden Fall ja auch dazu nennen, sondern unsere Erfahrung ist ja, dass Jugendliche sich da auch auf dem Land für begeistern können, in kleineren Orten, eben weil man relativ schnell starten kann. Man kann relativ schnell loslegen und kann die eigene Befindlichkeit mit reinlegen. Was wir aber oft erleben, ist es dann im Schwerpunkt immer um die Befindlichkeit geht und nicht um gesellschaftskritische Analysen, dann sind wir doch wieder bei dem Conscious Rap, der nicht erfolgreich ist.
Ich würde sagen, in Zeiten, in denen also sämtliche Innenstädte, mitteleuropäische Großstädte allesamt immer gleicher aussehen, jetzt den Hip-Hopern den Vorwurf zu machen, dass sie keine lokalen Unterschiede treffen können, ist auch ein bisschen gemein.
Hat der Rock ja auch nicht unbedingt gemacht.
Also, nee. Ja,
aber es geht aber, aber auch das hängt wieder ein bisschen vom Talent und vom künstlerischen Ausdrucksfähigkeit ab. Also Haftbefehl zum Beispiel auf die Bühne gekommen ist, hat er etwas ganz Eigenes und auch einen ganz eigenen Flavor wieder von Frankfurt am Main. In Capital Bra bringt auch wiederum seinen Berlin-Marzahn-Hohenschönhausen-Flavor mit und transportiert denn. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Trettmann denke, der mit Do It Yourself ja auch ein ganz großes Album im letzten Jahr irgendwie rausgebracht hat, das ist ein ganz eigener Vibe von ostdeutscher Identität, der da mitschwingt, ohne dass er die Internationalität oder das Universelle vergisst dabei.
Also ein anderes Beispiel, Sie haben ja gerade Haftbefehl angesprochen, ein Rapper aus Offenbach, wenn ich richtig weiß. Ja. Der hat ja eine wirklich ganz polyglotte Sprache eigentlich, die er verwendet. Also er zitiert ja bestimmtes Kurdisch und Rotwelsch, also bestimmte Sprachzweige sind da drin, die ganz spezifisch auch von so einer eigenen Identität ja auch zeugen. Also ist Hip-Hop auch einfach sehr stark identitätsgebunden.
Und das ist natürlich das, was schon in vielen Jahren in der Literatur als Kanach-Sprach bezeichnet worden ist, dass das sozusagen als etwas hier, so sprechen wir halt. Und das ist natürlich ironisch oder nicht ironisch, das muss jeder selbst entscheiden. Aber dass da natürlich dann dieser Rückbezug zur Identität ganz, ganz groß ist und auch weniger spielerisch mit Identität umzugehen, weil es ja darum geht, hier stehe ich, das bin ich, das sind meine Leute, das ist meine Region, das ist meine Gegend und die sind immer real. Ich meine, nichts ist schlimmer, als zu sagen, ich bin real, ich bin authentisch und so weiter. Das sind einfach Floskeln, die man gebraucht, um Identität auszudrücken. In der Rockmusik im Unterschied gibt es diese permanente Ironisierung des großen Ichs und der Identität, das Spiel damit und so weiter und nicht dieser Willen, ich bin. Ich finde, Hip-Hop lebt stark durch das Ich bin, durch die Identifizierbarkeit, sowohl räumlich als auch individuell. Und daraus entsteht dann eben eine Konfliktsituation, die dann wiederum, ob das nun im Battle-Rap ist oder in anderen Kontexten ist, eine Dynamisierung hat und was Spannung aufbaut, Dramaturgie aufbaut und so weiter. Das kann aber eben auch, wenn man so einen Rapper nimmt wie Komplott, das ist ein Rapper, der gerade für die identitäre Bewegung sozusagen der Vorzeigemusiker ist, ja, der schwört eine nationalistische Identität, ja, also ein altes Deutschlandbild auf, im Kampf gegen eine vermeintliche Überflutung von Migration und so weiter. Und dann wird es sehr, sehr problematisch, weil er natürlich totales rechtes Gedankengut über das Identitätspathos von Hip-Hop und Rap in das Bewusstsein von jungen Leuten bringt, die vielleicht Angst haben. Oh, hier Deutschland, zu viele Flüchtlinge, zu viel Migration, jetzt müssen wir aber Angst haben. Und deshalb ist das sozusagen das Identitätsproblem, was ich beim Hip-Hop und beim Rap sehe, dass man immer findet, wir gegen die anderen, dieser Abgrenzungsmechanismus und das, was ich bin, das zählt, muss bewahrt, muss verteidigt werden, was auch immer da kommt.
Ja, ich würde aber dem Hip-Hop jetzt nicht sozusagen die Anschlussfähigkeit zu rechten Rap zuschreiben, also das Komplott oder auch Max Damage, dass die Hip-Hop nutzen, um rechte Botschaften zu transportieren, das versuchen andere aus anderen Musiksparten in der rechten Szene auch wiederum.
Klar.
Und nehmen das auf. Ne? Also ich finde, dass es im Hip-Hop schon also eine Chance und einen Raum gibt und auch so wie er entstanden und sich entwickelt hat und wie ihn viele Jugendliche heute auch praktizieren, gerade das Thema Identität und auch das Spiel mit Sprache und zum Beispiel auch mit Mehrsprachigkeit. Also Hip-Hop findet ja viel Zuspruch oder Rap findet viel Zuspruch auch bei Jugendlichen, die hier mehrsprachig aufgewachsen sind in Deutschland. Damit zu spielen, das einzubinden oder auch da die Skills sozusagen, die Sprachskills auch zum Tragen zu bringen. Und das sehe ich erstmal als was ganz Positives an, eine positive Möglichkeit.
Ja, wobei man wirklich sagen muss, dass sich das auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat. Also die Unart, Nationalflaggen irgendwie in Hip-Hop-Videos zu zeigen, die ist in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren vielleicht auch verstärkt wahrnehmbar gewesen. Ich fand es früher natürlich auch schöner, wenn man sagt, hey, it ain't where you're from, it where you're at. Also es geht nicht darum, wo du herkommst, sondern irgendwie, dass du in dieser Kultur irgendwie dein Ausdrucksmittel findest und da darin irgendwie eine Meisterschaft erlangst und dafür deinen Respekt kriegst und nicht für deinen komischen Pass, mit dem du rumläufst oder der Herkunft deiner Eltern. Bei diesem Komplott, das finde ich lustig, Herr Kleiner, dass Sie das ansprechen, da findet zum Beispiel, also ich habe mir auch dieses Video Teutonische Wut mal angeguckt und das ist wirklich sehr, sehr interessant, was in diesem Video da passiert, weil die erste Hälfte, wo er die nationale Identität beschreibt, ja, da bezieht es sich nur auf Filme. Da nimmt er nur irgendwelche Filmausschnitte vom Teutoburger Wald, von irgendwelchen Kreuzritterfilmen, filmt dann das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald ab, was ja auch eine Fiktion des 19. Jahrhunderts auf keltische Urzeiten ist. Und erst in der Abgrenzung zum Fremden, also wo er dann die Minarette zeigt, die Kopftücher, ja, die kulturelle Überflutung, die er vor der Angst hat, da wird es dann real. Und da wird dann auch wiederum der nationale Gedanke irgendwie dann erst manifest, so quasi in der Abgrenzung zum real existierenden Fremden. Und das finde ich super interessant, ja, weil so funktioniert Nationalismus. Es ist immer nur der Bezug auf irgendetwas Fiktionales und funktioniert erst im konkreten, in der konkreten Abgrenzung. Und so ist Rap eigentlich tatsächlich nicht. Da geht es zwar um Tribalism, es geht um Gangs, es geht vielleicht auch um die Familie. Ja. Deshalb ist es vielleicht auch nicht besonders fortschrittlich, weil ich fände natürlich die Bezugnahme auf eine etwas
fortschrittliche, auf Demokratie vielleicht also, interessanter.
Ja, auch auf demokratische Strukturen. Ja. Aber das, würde ich jetzt wiederum sagen, ist ja vielleicht auch drin angelegt, wenn man sich auf den Stadtteil bezieht. Also ich habe überhaupt nichts gegen Lokalpatriotismus, weil das ist der Ort, wo man wirklich Politik machen könnte von Angesicht zu Angesicht. Würde im Hip-Hop drinstecken, würde ich mich freuen natürlich, wenn wir diesen Gedanken noch ein bisschen weiter vorantreiben könnten. Und am Schluss haben wir dann eine rätebasierte Basisdemokratie und stehen an der Schwelle zum Kommunismus. Dankeschön.
Gut, also wir haben jetzt gerade über Komplott gesprochen und ich meine auch bei so Leuten... Auch bei so Personen wie Bushido wird ja teilweise darüber diskutiert, ob er nicht auch so manchmal doch ein bisschen rassistisch ist. Also er rappt in einem Stück, salutiert, steht stramm, ich bin der Leader wie A. Das wurde zumindest als rassistisch diskutiert, so eine Frage.
Warum rassistisch? Das ist
faschistisch. Oder faschistisch. Ja, faschistisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, schafft Hip-Hop nicht im positiven Sinne Fakten, indem in den USA die Black Culture damit ja auch große Erfolge feiert. Also einfach tatsächlich Afroamerikaner ja, abräumen.
Also ich will hier
mich also wie steht sozusagen nicht, um die Frage des Rassismus
nicht in den Vordergrund drängen und das können vielleicht die anderen jetzt auch kurz und vielleicht ein bisschen ausführlicher beantworten. Ich möchte nur eine Sache sagen, also Battle Rap ist Battle Rap, ja, und da geht's darum, das stärkste Bild zu finden und starke Bilder stammen nun mal aus dem Sex und aus dem Krieg und deshalb werden dann gewisse Vergleiche herangezogen, die jetzt, wenn sie in der FAZ auftauchen würden, irgendwie wirklich zu Recht Empörungsstürme hervorrufen müssten. Aber im Battle Rap ist das halt natürlich dann auch ein Stilmittel.
Na gut, okay, aber dann bleiben wir nochmal ganz kurz da. Also wie weit geht da die Grenze? Also was kann ein Hip-Hopper sagen und was nicht?
Klar, also ich meine, wenn Sie jetzt einzelne Textzeilen von KZ rausnehmen würden, deine Großmutter hatte den letzten Gangbang bei der Roten Armee. Ja, der geht zum Vergewaltigung. Das ist ein ganz unschönes und ekelhaftes Bild. Wenn Sie das einfach nur so rausnehmen und diesen ironisierenden Kontext entkleiden und sagen, das haben die gesagt, dann müssen Sie die genauso verurteilen wie halt Bushido, der die ganze Zeit am Pranger steht. Also ich finde schon, dass die Gedankenwelt dahinter ausgelotet werden muss. Und dann stellt man ja fest, ist es ein Frauenfeind, ist es halt ein homophobes Arschloch oder nicht?
Ich finde es ganz wichtig, dass wir, wenn wir kritische Themen aufgreifen, der Song selber eine Ambivalenz anbieten muss, der zeigt, okay, ich inszeniere hier etwas und ich habe aber gleichzeitig zu der Inszenierung eine Haltung. Das erwarte ich von einem politischen Song, das erwarte ich vom Umgang mit Sexismus, Rassismus, Homophobie und so weiter. Man muss nicht in das Suki-Universum gehen und ganz klar halt sagen, okay, ich positioniere mich hier eindeutig, ohne Ambivalenz. Aber wenn man gerade wie Bushido, ich meine, Bushido ist einer der größten Popmusikfehler der Regierung gewesen, hier Integrationsbeauftragter, Charakter und man hängt den Mann so hoch, wo er gar nicht stehen kann, weil er es einfach intellektuell nicht hinbekommt. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern wenn man politisch sein möchte, ob man nun alltagspolitisch sein möchte oder auf die große Politik anspielt, dann muss man auch in der Lage sein, das, was man sagt, zu kontextualisieren, auch im Song, eine Ambivalenz zu erzeugen, eine Haltung zu erzeugen, die nicht einfach platte Attitüde ist, nur um den Effekt zu erzeugen und ein Tabu zu brechen. Und das erwarte ich von Songs, die in diese Richtung gehen. Und das ist, finde ich, absolut notwendig, wenn Musik, wenn Künstler sich politisch äußern, wenn sie sich zu gesellschaftspolitischen Themen äußern, brauchen sie auch eine Haltung, die in den Songs deutlich wird, die nicht affirmativ ist.
Frau Roman, Sie haben viel auch zu Mädchen und Frauen in der Jugendkultur geforscht. Wie sehen Sie das?
Naja, also so grundsätzlich sollte es schon eine künstlerische Freiheit geben und diese Zensurforderungen, die immer wieder aufkamen, die man ja auch kennt in der ganzen Diskussion im Agro-Berlin damals, ne, also was verboten gehört und wo sich Politiker und Politikerinnen eingemischt haben. Und wir kennen das auch aus den Diskussionen mit Lehrerinnen, wenn es oder hört und sagt, oh, wie schrecklich, ne, und jetzt sind die alle gefährdet, die Jugendlichen, und da wird negatives Gedankengut sozusagen weitergetragen, ist das sehr problematisch zu sagen, das gehört verboten. Also von daher würde ich Ihnen da recht geben. Ich finde es auch wichtig, da sehe ich schon eine künstlerische Verantwortung, auch egal in welchem Bereich, ob das jetzt im Hip-Hop oder in anderen Bereichen ist, auch dann bereit zu sein, sich dazu zu äußern und sich nicht in Stillschweigen hinterher zu hüllen und zu sagen, wir sind Künstler, Künstlerinnen, also denkt euch euren Teil, wir sind in keinster Weise verpflichtet, uns dazu zu äußern. Das finde ich nicht, weil ich finde schon, also dass bestimmte Bilder und auch gerade bei sehr erfolgreichen, bekannten, prominenten Künstlerinnen weitergetragen werden, und dessen sollten sie sich auch bewusst sein. Und auf der anderen Seite müssen sie aber nicht jedes kommentieren, jedes bisschen, beziehungsweise muss es natürlich auch die Möglichkeit geben, mit Ambivalenzen, Ambiguitäten und so weiter in der Kunst zu spielen. Davon lebt die Kunst natürlich auch.
Der deutsche Rapper Megalo hat ja früher gerappt, ich King, du Schwul, und singt jetzt oder rappt jetzt, ich King, du Null.
Ja.
Finden Sie das langweilig, Herr Steiger?
Nein, überhaupt nicht. Deshalb, da gab es eine Diskussion, es wurde ihm gesagt, dass das einige Leute verletzt, die ansonsten vielleicht auch gerne seine Musik hören, die sich dann dadurch herabgesetzt fühlen, und der hat darüber nachgedacht und hat das dann geändert. Das wäre jetzt ein wahnsinnig gutes Beispiel irgendwie, wo Dialog, der aus einem Text, aus welchen Gründen auch immer, der er diesen Text so gemacht hat, dann ein positives Ergebnis geführt hat. Nur leider findet dieser Dialog einfach viel zu wenig statt. Erstens natürlich, weil die Künstler sich hinter Ironie und ihrem Künstlertum verstecken. Das Zweite aber, und das finde ich viel wichtiger, der Dialog, wie er von der Mehrheitsgesellschaft vielleicht auch geführt wird, der kommt halt immer sehr, sehr moralinsauer daher und beginnt mit den Worten, das darf man nicht oder das sagt man doch nicht. So.
Gut, und aber das sagen ist, nicht alle, nein, weil aber im das Gegenteil ist, des FAZ feierte ja dann so Leute wie,
was ich sage jetzt, später, später so, ne? Ja, aber dann gibt es einzelne Autorinnen, die sich dann dafür stark machen. Aber im Großen und Ganzen findet die Diskussion ja eher so statt, darf man das überhaupt sagen? Und da, finde ich, sollte eine andere Fragestellung herkommen. Warum wird das gesagt? Und die zweite Frage ist, warum ist das so erfolgreich? Herr Kleiner nennt Bushido den größten Fehler der deutschen Popmusik. Die Frage ist einfach nur, der Mann hat
Sie kennen Bushido, ne?
Ja, sehr gut. Und deshalb verteidige ich ihn auch immer wieder, gerade in solchen Runden. Ja, ich kritisiere ihn auf jeden Fall, im persönlichen Gespräch würde ich ihn immer kritisieren, aber in Bezug auf die Mehrheitsgesellschaft verteidige ich ihn auf Biegen und Brechen. Und zwar...
Als Kunstfigur oder wie?
Nee, auch gegen dieses moralische Heuchlertum, das immer an den Tag gelegt wird. Weil der Mann hat keine pathologische Einzelstörung, die ihn zu diesen Texten veranlasst. Ja, wenn, dann könnte man ja sagen, irgendwie so, okay, ey, was der rappt, das ist absolut außerhalb dieser Welt. Nein, es ist anscheinend ja in bestimmten Teilen dieser Gesellschaft oder in sehr großen Teilen der Gesellschaft, da gehören übrigens Polizistinnen und Polizisten auch dazu, die große Bushido-Fans.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Also das ist meine Erfahrung auch.
So, anscheinend trifft er da ja an Nerven, was denen gefällt. Und sei es jetzt nur, dass man da irgendwie politisch unkorrekt irgendwie mal schwul laut aussprechen darf. So, und das ist ja die Frage, warum ist das so populär? Und woher kommen diese Gedanken? Und dieser Frage sollte man mal nachgehen und nicht irgendwie immer sagen, ja, aber das darf man doch nicht und ihr seid dann der Verrohung der Gesellschaft.
Also, aber es wäre nur schön, wenn die Künstlerinnen sich diese Gedanken auch machen würden.
Das ist ja nicht immer gegeben.
Also es gibt ja schon einige, und ich glaube, da, gut, du kennst ihn besser, Bushido, aber Bushido sich darüber so viel Gedanken macht, weiß ich nicht. Macht jedenfalls erstmal so nicht.
Keiner hat dieses großartige Buch gelesen, das ich mit ihm geschrieben habe, wo tatsächlich auch sehr differenziert über bestimmte Themen gesprochen
hat. Okay. Reime, Beats und fette Bässe, warum ist Hip-Hop so erfolgreich?
Das war unser Thema heute. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Markus S. Kleiner, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Hochschule der populären Künste Berlin, Gabriele Rohmann, Sozialwissenschaftlerin und Journalistin, Leiterin des Archivs der Jugendkulturen e.V. in Berlin, Markus Steiger, ehemaliger Labelbetreiber und Journalist. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.